Als wir dann den Isar-Radweg gefahren sind, der sehr schön war, da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich sehr gute Beine habe, aber dann habe ich immer nach hinten geguckt, und dann dachte ich mir so, ach so, wo bist du?
Wo bleibst du denn schon wieder?
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Sonja Koppitz.
Ich hoffe, Sie hatten einen tollen Sommer und vielleicht waren Sie ja sogar verreist. Ich werde mit Ihnen gemeinsam diesen Sommer noch ein bisschen verlängern und schreibe Ihnen heute quasi eine akustische Ansichtskarte aus meinem Urlaub. Ich war auf einer Bikepacking-Tour, also mit dem Fahrrad und mit dem Zelt, 1600 Kilometer quer durch Deutschland und zwar zusammen mit meinem heutigen Gast. Wir sind, das werden Sie vielleicht merken, ein ziemlich ungleiches Duo. Er ist 19 Jahre jung, Azubi zum Zweiradmechatroniker und mein Lieblingstrainingspartner, Willem Retzlaff. Hallo Willem.
Hi Sonja.
Ich weiß, du bist ein bisschen aufgeregt, oder?
Bisschen.
Auf einer Skala von?
1 bis 10, so eine 12.
Okay. Also bevor wir von den körperlichen und auch zwischenmenschlichen Herausforderungen unseres gemeinsamen Urlaubs berichten, erzähl doch mal von unserem Kennenlernen. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, vielleicht ein
halbes Jahr,
ne?
So in etwa.
Noch gar nicht so lange. Wie hast du unsere erste Begegnung wahrgenommen?
Naja, im ersten Moment habe ich halt einfach nur das Fahrrad fertig gemacht, was du bei uns ausgeliehen hast. Und ja, dann war von Anfang an eigentlich relativ schon, hat man sich gut verstanden. War jetzt nicht so, dass ich dachte, ach nee.
Ach nee, so eine nervige Kundin im Laden.
Ja, und ansonsten habe ich dir dann ja irgendwann, glaube ich, relativ schnell mal geschrieben, ob du mal Lust hast, zusammen eine Runde Rad zu fahren, weil ich dann beim Eintragen deiner Kontaktdaten gesehen habe, dass du zwei Häuser neben mir wohnst.
Genau, wir sind nämlich Nachbarn.
Genau, und ja, dann war es eigentlich die erste Ausfahrt, dachte ich mir so, naja, kann man mal öfters machen.
Weißt du was, weil ich habe nämlich gerade nach unserer ersten Ausfahrt, also erstmal habe ich mich gefreut, dass du mir geschrieben hast, weil sonst wäre ich immer alleine gefahren, es war halt auch Winter, da fährt nicht so jeder so viel Fahrrad. Da habe ich mich gefreut, denkst so, ach, der jungsche Typ, oh Gott, was soll ich da, da komme ich überhaupt nicht hinterher. Und so ein bisschen fand ich auch unsere erste Ausfahrt.
Ja, die war schon, da habe ich dich ein bisschen, glaube ich, zu sehr durch den Wald gehetzt.
Du hast mich durch den Wald gehetzt und vor allen Dingen bergauf musste ich am Anfang immer noch schieben. Und was hast du gemacht?
Na, ich bin ordentlich hochgebrettert.
Ja, du hast mich vor allen Dingen gefilmt, wie ich oben ankomme, japsend.
Ja, stimmt, kann mich noch dran erinnern.
Unseren Altersunterschied würde ich gerne ansprechen, weil ich wurde ja schon des Öfteren für deine Mutter gehalten. Muss dann die Leute immer korrigieren. Wir sind sowieso ziemlich unterschiedlich, glaube ich, so als Menschentypen und haben dann doch wieder viel gemeinsam. Was meinst du, was uns als Radsportteam ausmacht?
Also wir fahren gerne auch mal ab und zu ohne zu reden, einfach nur Landschaft genießen und fahren. Können auch relativ lange Strecken ohne irgendwas anzuhalten, ohne was zu essen, zu trinken, sage ich jetzt mal, fahren und müssen nicht alle fünf Minuten irgendwo mal einen Stopp machen, dass man sagt, okay, jetzt schon wieder Pause, weil wir können einfach mal 10, 15, 30 Kilometer fahren, ohne auch mal anzuhalten und das auch auf längere Zeit. Das ist eigentlich schon.
Ja, und was du auch ansprichst, dieses gemeinsam Schweigen kann, glaube ich, auch nicht jeder.
Genau, ja, manchmal, ja, ich kenne es auch manchmal, wenn man so fährt und dann redet man nicht und dann ist man immer, dann wird es irgendwie auch ein bisschen komisch irgendwie, aber irgendwie jetzt so der Moment, dass es komisch war, hatte ich jetzt noch nicht, weil dann kommt man mal wieder doch zusammen beim Reden und dann findet man doch schon wieder was schnell.
Ich glaube, wir ergänzen uns gut, auch so in unserer Unterschiedlichkeit. Du hast gerne so die Kontrolle auch über die Strecke, ne? Du planst vorher, fährst so dein Tempo, fährst vor. Ich kann mich da gut anpassen, manchmal vielleicht auch zu gut. Wir können Quatsch erzählen beim Fahren oder eben zusammen schweigen, wenn es mal ein bisschen schwerer wird.
Ja.
Dann merkt man das auch so gegenseitig, ne?
Ja, das ist immer, wenn es ein bisschen schwerer wird, dann wird die Stimmung so ein bisschen heikel. Aber dann, wenn es wieder bergab geht, dann ist wieder
Halligalli.
Halligalli, ja.
Ja, also zu den heiklen Momenten kommen wir heute auch noch, das kann ich Ihnen versprechen. Ich kann da sagen, jedenfalls, ich lerne dabei immer ganz viel über mich selbst, wenn wir zusammen Fahrrad fahren, aber auch eben über uns und übers Leben. Komisch hört sich das an, aber was bedeutet Fahrradfahren für dich eigentlich?
Ja, eigentlich, also es ist halt mein Haupthobby. Das macht halt einfach extrem viel Spaß. Das ist auch generell viel, was ich halt auch im Jahr auf dem Rad verbringe. Und eigentlich ist das eigentlich fast mein Leben, weil mehr mache ich nicht außer Radfahren. Ich arbeite auch in einem Fahrradladen. Bei uns auch zu Hause dreht sich es eigentlich 24/7 nur um Fahrräder. Und eigentlich ist es eigentlich alles.
Das als kleines Intro. Wir nehmen Sie jetzt gleich mit auf Reisen. Es geht um ein, naja, schon ein Bibi- und Tina-Gefühl. Es geht um Schweiß auf der Haut und Wind im Haar, aber auch um Hunger, Regen und Unmut. Willem Retzlaff ist heute mein Plus Eins. Wir kennen uns durchs Rennradfahren und waren gerade auf Bikepacking-Tour von Berlin nach München. Also wir sind 4 Tage hin, haben einen Pausentag eingelegt und sind 4 Tage zurück. Das sind 1615 Kilometer, fast 10.000 Höhenmeter. Mit Fahrrad und Zelt. Also ich habe zusammengerechnet, 68 Stunden und 32 Minuten saßen wir auf dem Sattel. Hättest du auch nicht gedacht, oder?
Nee, das klingt doch schon mehr als gedacht.
Wir haben unterwegs auch ganz viel Kuchen gegessen, das kann ich zu Ihrer Beruhigung sagen. Was war denn für dich, das werde ich nämlich ganz oft gefragt, was war denn für dich das Besondere an diesem Bikepacking-Abenteuer?
Ja, so ein bisschen so das Gefühl, unabhängig zu sein und natürlich auch so, wenn man abends am Zeltplatz ankommt, dieses Gefühl, so eine lange Strecke jetzt einfach so gefahren zu sein mit seiner eigenen Kraft, ohne, sag ich mal, von einem Motor angetrieben zu werden und dann halt auch wie sozusagen eine Schnecke, sag ich mal, das Haus mit sich zu nehmen und dann einfach schlafen und dann am nächsten Tag wieder weiter. Das ist schon immer so ein Gefühl, was man, glaube ich, keinem beschreiben kann, der das macht.
Und ich finde, man merkt auch, wie wenig man braucht. Ja. So, ne? Also das mit der Schnecke finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild. Ich bin auch, die Berge bin ich so hoch geschneckt auch. Aber klar, wenn man ins Haus mitschleppen muss.
Ja.
Also für mich war das Besondere auch irgendwie, dass es um gar nicht so viel geht. Also es ist ja irgendwie das Befriedigen der Grundbedürfnisse, wo wir immer Panik hatten. Oh Gott, wo kriegen wir das nächste Essen? Ne? Wo gibt es den Kuchen? Wo können wir was zu trinken finden? Unsere Wasserflaschen auffüllen und schlafen. Mehr ist es ja eigentlich nicht.
Ja, mehr braucht man auch nicht.
Ja. Und nächsten Tag dann wieder. Und wieder, da hört es bei den meisten ja schon auf. Und ich hatte dabei ja immer so eine Art Bibi und Tina-Gefühl. Also als würde ich einen Ausritt machen mit dir zusammen. Also der Wind in den Haaren, habe ich schon gesagt. Ne? Dann fängt man an zu also ich schwitze sehr viel, du ja nicht. Dann tropft es runter und man sieht, wie sie die Landschaften so vorbeirauschen. Was hat denn dich so an unserer Strecke am meisten fasziniert?
Also am meisten fasziniert hat mich einerseits die vielen Maisfelder, was ich nicht gedacht hätte, dass in Bayern und Sachsen so viel noch Mais angebaut wird. Andererseits die Landschaft, wie man, wenn man aus Brandenburg rauskommt, wie es auf einmal gleich hügelig wird. Dann auch generell, man fährt wo hoch, dann hat man einen Riesen Ausblick über die Landschaft und auch die kleinen Dörfer, wo man durchfährt, die auch schon ganz schön aussehen. Man sieht generell relativ viel auch von der Landschaft.
Ich habe ja immer gesagt, guck mal da, ne, die Vorgärten und so habe ich mir mal angeguckt. Und ich hatte dann immer das Gefühl, auch gerade so, als wir durchs bergige Vogtland sind oder dann später durch Franken, das hat sich so eine Selbstverständlichkeit dann bei mir eingestellt. Also immer weiter in die Pedale zu treten, ohne irgendwie groß nachzudenken. Und ich habe gedacht, ich fahre jetzt auch nicht von irgendwas weg oder zu irgendwas hin, sondern einfach nur in diesem Moment. Was war das für dich für ein Gefühl? Weil du bist ja oft vorausgefahren, habe ich mir gedacht, was denkst du jetzt wohl?
Naja, manchmal habe ich natürlich auch Musik gehört.
Ach echt?
Ja, und dann war natürlich, irgendwann kommt man in so in den Trott und sagt, okay, das ist jetzt die Situation, wir fahren jetzt einfach weiter und dann wird auch nicht weiter überlegt, dann wird halt einfach gefahren. Und dann, na klar, guckt man so ein bisschen sich die Landschaft an. Ein paar Mal habe ich telefoniert mit meiner Oma. Ja, und es ist halt auch
dass
wirklich
du alles
auch,
gemacht hast, als ich 500 Meter hinter dir war.
Ja, ein paar Bilder gemacht natürlich, dann oben auf dich gewartet. Ja, war schon.
Ja, wenn du sagst, oben auf mich gewartet, da habe ich mich immer gefragt, wie sehr nervt dich das eigentlich dann manchmal, dass ich ja doch schon auf diesen Strecken und bei den Steigungen viel, viel langsamer bin?
Also nervig finde ich es jetzt nicht, weil bei so Anstiegen, das finde ich immer, es ist viel nerviger, wenn ich mich jetzt sozusagen auf dein Tempo anpassen müsste oder du dich auf mein Tempo anpassen müsstest. Weil einerseits, wenn du jetzt mit meinem Tempo mitfahren würdest, wärst du natürlich sofort, also
wäre die Reise vorbei.
Genau, dann wäre sie vorbei. Wenn ich jetzt mich auf dein Tempo anpassen würde, wäre es natürlich für mich ein bisschen langsamer. Und so finde ich eigentlich viel besser, wenn man jeder sein Tempo fährt, dann oben vielleicht entweder kurz wartet oder man trifft sich auf der Abfahrt. Bei Anstiegen kann man sowieso nicht viel, sehr viel reden. Man muss sich auf sich konzentrieren, auf seine, dass man den Tritt gut hält, dass der Tritt rund bleibt. Wenn man dann nebenbei noch japsend noch eine Unterhaltung führen muss, dann treibt ja auch den Puls dann nochmal hoch und das ist dann sowieso ein bisschen, glaube ich, auch nerviger.
Aber guck, das ist, da komme ich dann wieder so auf dieses, man kann vom Fahrradfahren so viel übers Leben lernen. Ne? Manchmal fährt man zusammen, dann fährt man wieder auseinander, aber man trifft sich ja trotzdem, ne? Ich hatte im Erzgebirge so einen besonderen Moment, wie so eine Schnecke kam ich mir vor, so ein 11% Anstieg, also ziemlich steil hoch bin. Der Puls hat so in den Schläfen richtig gepocht, so gepockert. Aber dann war da dieser Nadelwald, der hat so gut gerochen, die Sonnenstrahlen sind so durch die Bäume, wir sind ja immer schon früh losgefahren. Welchen Augenblick hast du dir so konserviert in deinen Erinnerungen?
Eigentlich war es der schönste, was ich jetzt, woran ich mich auch immer zurückerinnere, ist, als wir vom Starnberger See losgefahren sind, dann eigentlich uns erst verfahren haben, weil wir erst am Starnberger See noch weiterfahren wollten.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und dann sind wir den Berg hoch und auf einmal kam dann, was ich auch erwartet hätte vom Starnberger See, aber leider an unserem Pausentag nicht da war, das Bergpanorama.
Ja.
Aber das kam dann auf einmal hinter dem hinter den Baumgipfeln sozusagen zum Vorschein. Mhm. Zwar sehr weit weg, aber man hat es gesehen, da standen wir noch 5 Minuten oder so. Mhm. Das war eigentlich das Schönste fast.
Bombastisch, dann die Alpen so zu sehen und dann zu denken, krass, und hier sind wir einfach hingeradelt.
Ja, das war schon auch der Ausblick generell war.
Viele Menschen fragen sich wahrscheinlich, warum als Berliner, warum seid ihr überhaupt nach München? Warum diese Strecke? Die Idee kam ja von dir, ne? Wie bist du drauf gekommen?
Ja, die Idee kam eigentlich bei einem Vortrag über Bikepacking-Touren. Das war am Anfang des Jahres. Und da kam ich auf die Idee, dass man natürlich das mal fahren kann, auch mal auch so Bikepacking-Touren ausprobieren kann. Und dann gibt's ja ein Super-Prevé, Berlin-München-Berlin. Das gibt's ja auch organisiert.
So eine klassische Strecke einfach, Berlin-München-Berlin.
Genau. Und die natürlich, die in dem Super-Prevé fahren, das dann am Stück, dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen too much. Deswegen hat man gesagt, kann man ja auch mal vielleicht ein bisschen locker anfangen und dann, ja.
Ein bisschen lockerer kann man das angehen. Ich fand, wir waren schon ziemlich sportlich unterwegs. Ich hatte so ein bisschen Angst vorher, was mein Körper so dazu sagt. Vor allen Dingen das Schlafen im Zelt finde ich nicht ohne. Man schläft nicht so tief und fest wie zu Hause im Bett. Und trotzdem ist ja, wenn man 8 bis 10 Stunden am Tag Fahrrad fährt, Regeneration total wichtig. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass ich einen Bandscheibenvorfall kriege und morgens nicht mehr aus dem Zelt krauchen kann. Ging Gott sei Dank alles gut. Was war denn für dich so deine größte körperliche Herausforderung, wenn es das bei dir überhaupt gibt?
Na, ich hatte erst anfangs Angst, dass mein Knie wieder anfängt, Probleme zu machen. Da hatte ich eine Zeit lang relativ viele Probleme. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell herausgestellt, es kam kein einziges Mal ein Knieschmerz auf. Da war ich relativ froh. Und dann nachdem die erste Nacht im Zelt, die ein bisschen schrecklich war, wo ich glaube ich 2 Stunden oder so geschlafen habe maximal. Die Nächte danach waren dann eigentlich perfekt und dann dachte ich mir so, okay, dann ist das schon mal abgehakt. Aber sonst hatte ich jetzt so an Schmerzen eigentlich nicht so groß Angst vor irgendwas.
Hast du denn über deinen Körper irgendwas gelernt oder hat er dich an der Stelle überrascht? Also ich war sehr stolz und froh, dass meine körperliche Hülle, mit der ich mich in der Welt bewege, auch durchgehalten hat. Mhm. Hast du auch irgendwas gelernt über deinen Körper?
Naja, ich habe gelernt, dass der Körper sich so anpasst daran, lange Strecken, aber auch oft hintereinander zu fahren. Ich bin ja eigentlich, das Einzige, was ich mal gefahren bin, sind 2 Tage hintereinander über 200 Kilometer, aber jetzt nicht eine ganze Woche lang. Mhm. Und da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass der Körper sich irgendwann so nach 2, 3 Tagen daran anpasst, halt so viele Kilometer zu fahren. Dass man nicht irgendwann sagt, okay, der Körper will jetzt nicht mehr und er bleibt einfach stehen, sondern er fährt dann einfach weiter, weil er sich denkt, naja.
Das war irgendwann mal so ein Automatismus, ne? Und da haben wir so dann gedacht, ja, 200 Kilometer, was ist das schon? Man wird echt ein bisschen bekloppt, kann man
sagen.
Ja,
da meinte ich ja noch einen Morgen zu dir, heute sind nur 180.
Ja, nur. Genau. Was so ein körperlich herausfordernder Urlaub mit einer Freundschaft macht, wann und wie wir uns mal angezickt haben, das besprechen wir gleich.
Mein Name ist Hahn Thomas, bin 57 Jahre alt und bin Berufskraftfahrer seit 36 Jahren. Je nachdem, zwischen einer Woche, 14 Tage, 3 Wochen, bin ich zu 90% alleine in meinem LKW. Man ist froh, wenn man nach einem stressigen Arbeitstag, 12 bis 15 Stunden Arbeitstag, alleine ist und abschalten kann. Ob ich jetzt in Schweden oder in Italien, schaue ich, dass ich einigermaßen so stehe, dass ich auch mal etwas laufen kann durch den Wald, durch die Städte oder Städte anschaue, wenn ich am Wochenende stehe, dass ich mir vielleicht Sehenswürdigkeiten anschauen kann. Da bin ich froh, dass ich alleine bin und mir das alleine anschauen kann. Ich kann das alleine genießen. Meine Frau lässt mich ja, wenn ich nach Hause komme, erst einmal eine Stunde Ruhe runterfahren und dann sagt sie, was die ganze Woche passiert ist.
Plus1 versorgt sie ja jede Woche mit Geschichten aus dem Leben. Mal geht es um Schicksalsschläge, mal um ganz normalen Alltag, um Zwischenmenschliches oder um Herausforderungen. Urlaub mit Freunden kann ja eine Herausforderung sein. Eine 1600 Kilometer Bikepacking-Tour genauso. Mein Plus Eins heute ist Willem Retzlaff. Und wir sind ja gerade zurück von unserer Berlin-München-Berlin-Radreise mit Zelt. Lass uns mal über das Zwischenmenschliche sprechen, die Herausforderung. Da bin ich gespannt, was du sagst, weil am zweiten Tag wollten wir eigentlich von Leipzig, glaube 200 Kilometer standen auf dem Plan, nach Franken fahren, aber es hat in Strömen geregnet und nach 130 Kilometer habe ich gesagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, wir brechen für heute ab, wir gehen in eine Pension, ich schlafe heute nicht im Zelt. Was hast du in dem Moment gedacht?
Ja, im ersten Moment war ich halt so ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich noch weiterfahren wollte. Und ich meine, ich hatte mich ja auch 200 Kilometer eingestellt. Und dann, wenn man so ab 130 dann abbricht, dann ist so ein bisschen so, naja, man ist noch nicht fertig, man will eigentlich noch weiterfahren. Man hat einen halben Tag noch vor sich und dann auch noch im strömenden Regen.
Halben Tag? Es war schon 16, 17 Uhr oder so?
Das ist ein halber Tag fast noch.
Ja.
Und da weiß man auch nicht so viel, was man machen soll.
Mhm.
Aber dann irgendwann, als ich dann nochmal rausgeguckt habe und gesehen habe, dass es doch bisschen doller geregnet hat und so ein bisschen das Wasser schon runtergelaufen ist,
ja,
dachte ich mir, naja, war vielleicht doch die bessere Idee.
Ist es für dich in so einem Moment so ein bisschen was wie, jetzt haben wir versagt oder so?
Nein, jetzt nicht versagt, aber ich wäre, also es ist halt schon so ein bisschen so die Enttäuschung in sich, dass man sagt, klar, man kann bei Regen weiterfahren, aber klar, die Lust ist auch nicht so richtig da, aber ja.
Es soll ja Spaß machen, habe ich gemerkt. Das ist ja auch Urlaub. Und wenn man dann am nächsten Tag irgendwie mit einer Lungenentzündung da liegt, ist auch blöd, ne?
Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht, naja, wenn wir jetzt morgen dann krank im Zelt aufwachen und dann husten, ist natürlich auch eigentlich ab da dann die Sache fast vorbei.
Ja.
Und das will man natürlich auch nicht und dann habe ich auch eingestimmt.
Ja, naja, aber da habe ich kurz gedacht, so, au, jetzt kommt ein kleiner Kipppunkt. Jetzt sag ich will nicht weiter und du hast aber noch Power und dir ist es egal, dass es nass ist. Aber du warst auch froh, dass wir unsere Sachen damit Föhn trocknen konnten.
Ja, das war auf jeden Fall.
Ja, Gott sei Dank. Der nächste Knackpunkt war für mich die vierte Etappe von Regensburg nach München. Da hatte ich ziemlich Kreislauf und war voll schlapp und habe es auch mehrmals gesagt, glaube ich. Wir sind auch erst sehr spät am Zeltplatz angekommen und da hat es so ein bisschen geknirscht. Wie hast du das empfunden? Hast du das gemerkt?
Ja, gemerkt habe ich es schon. Ich hatte eigentlich einen guten Tag. Meine Beine waren so gut, das habe ich gemerkt, als wir dann den Isar-Radweg gefahren sind, der sehr schön war. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich sehr gute Beine habe, aber dann habe ich immer nach hinten geguckt, weil dann bin ich meinen Stiefel gefahren, dann habe ich nach hinten geguckt, dann dachte ich mir so, ach so, wo bist du?
Wo bleibst du denn schon wieder?
Und da habe ich natürlich, gut, du hast es auch öfters gesagt, da habe ich dann gemerkt, naja, jetzt ist ein bisschen die Luft raus für heute.
Ja, und das ist dann nämlich schwierig, finde ich, ne, weil man, andersrum haben wir das ja auch manchmal, ich bin super gut drauf und merke so bei dir, ah nee, du hast aber heute keine Böcke oder so, dass man da dann trotzdem zusammenfindet. Was meinst du, wie haben wir das geschafft?
Ja, einfach eigentlich, glaube ich, auch viel durch Schweigen.
Ja, ne?
Genau, und dann natürlich durch Gummibärchen und Schokolade. Das hat sehr viel, glaube ich, geholfen.
Aber da war so ein Moment, ne, wir hatten auch auf dieser Etappe so ein paar Ablängerungen, wie man im Radjargon sagt, also Abkürzungen, die keine sind. Also es wurde dann etwas länger als geplant und dann war es eben schon dunkel und ich glaube, da hast du mich an dem Tag oder am nächsten dann so angeraunt, ja, du tust ja so, als wären es 20 Kilometer mehr gewesen. Und da habe ich gedacht, Freundchen, nicht in dem Ton mit mir. Aber, und das habe ich dann wieder über mich selber gelernt, ich habe dann auch nicht zurückgepatzt. Wo ich jetzt immer noch nicht weiß, war das jetzt gut oder war das schlecht? Hast du das überhaupt gemerkt?
Gemerkt habe ich es jetzt nicht, weil es waren halt wirklich eigentlich nur theoretisch nur 15 Kilometer mehr.
Auch praktisch.
Und du meintest irgendwie, als wir angekommen sind am Campingplatz, es waren 25 Kilometer mehr. Und da dachte ich mir so, das waren 15 Kilometer.
Ja, ich habe dann hinter dir so Giftpfeile, imaginäre Giftpfeile habe ich dir in den Rücken gesendet. Nee, nee. Welche Macken oder Aussetzer sind dir an mir aufgefallen?
Eigentlich nicht viele. Das Einzige, wo ich ein bisschen nach vorne fahren musste, sage ich jetzt mal, war, als wir dann wieder durch München zurückgefahren sind und ich den Isar-Radweg fahren wollte.
Ja.
Und du aber durch die Stadt fahren wolltest.
Ja.
Weil ich dachte mir, okay, der Isar-Radweg, der ist war ja schön. Und ich meine, das waren ja 10, 12 Kilometer ohne Ampeln, komplett einfach nur durchrollen. Und durch München dann mit dem Autoverkehr, gerade vom Starnberger See, wo es noch schön ruhig war und dann durch die volle Stadt durch, da dachte ich mir so ein bisschen, naja, warum jetzt doch hier durch die Stadt und nicht.
Ja, weil es aber keine Kieselsteine auf der Strecke gab, sondern weil es Asphalt war, der gerollt ist. Ne?
Ja, ja.
Ja, aber auch da haben wir uns wieder angeschwiegen. Wir haben uns wieder gesund geschwiegen, wo ich immer mich frage, okay, was wäre, wenn wir das in dem Moment ansprechen würden? Dann fetzt man sich vielleicht auf so einer Tour, ne?
Ja, ich glaube, dass bei so Radtouren, wo man sich jetzt nicht, sage ich mal, groß aus dem Weg gehen kann, dass da tatsächlich manchmal Sachen totschweigen besser ist.
Mhm.
Weil man kann jetzt nicht, gut, wenn man jetzt zu Hause hier eine Runde fährt, dann ist es so, wir kommen zu Hause an, du gehst bei dir nach, dann bei dir ins Haus rein, ich gehe bei mir ins Haus rein.
Und
dann
Türen ist, knallen.
Dann ist es vorbei. Dann wird erst wieder geschrieben, wenn man mal wieder sich trifft zum Radfahren. Aber wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag oder auch abends aufeinander noch draufhängt, sollte man, glaube ich, da erst eigentlich noch die Tüte zulassen.
Ja, und vielleicht nochmal tief durchatmen, bevor man sich anpatzt oder sowas. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie war dieser Urlaub für dich?
War schon eigentlich mit einer der besten Urlaube, die ich je hatte, weil es halt einfach diese sportliche Herausforderung auch sehr Spaß macht. Es gehört ja auch zum Radsport dazu, immer seinen Horizont an Sportlichkeit zu erweitern und immer sich zu steigern. Wenn man jetzt jedes Jahr immer nur als Steigerung 100 Kilometer fährt, ist ja dann auch irgendwann, denkt man sich, naja, ist ja auch immer langweilig. Man will ja auch immer seine Grenzen ein bisschen ausloten. Ja. Und das macht auch immer schon sehr Spaß.
Und ich fand es unglaublich, was man für Eindrücke sammeln kann in so einer kurzen Zeit. Also 9 Tage waren wir weg. Ich bin jetzt immer noch nicht fertig mit dem Verarbeiten in meinem Kopf. Hm. Ich gucke mir ganz oft noch unsere Videos und Fotos an und bin danach aber auch so in ein kleines Loch gefallen. Also ich habe oft nach Urlauben in der Natur so einen Kulturschock, wieder in Berlin zu sein. Wie war das bei dir, Willem?
Ja, für mich war es auch besonders, weil ich musste meine Sachen direkt alles auspacken, waschen und dann ging es ja für mich am nächsten Tag schon direkt wieder zur Arbeit.
Ja.
Es war schon irgendwie ein bisschen komisch, denn weil man hat ja natürlich, man ist den Tag, also die Wochen vorher, die Woche sehr viel Rad gefahren und auch den ganzen Tag und sich dann wieder an so einen normalen, auch geregelten Alltag zu gewöhnen, ist immer so ein bisschen schwierig, sage ich mal.
Ja, und wir waren ja halt auch den ganzen Tag draußen und dann ist man auf einmal wieder drin, so.
Ja.
Also meine Wohnung kam mir davor wie so ein kleines Gefängnis, im Gegensatz zum Zelt natürlich riesig und trotzdem irgendwie eingesperrt. Und vorher haben ganz viele Leute zu mir gesagt, ja, jeden Tag 8 Stunden Fahrrad fahren könnte ich gar nicht. Und ich muss sagen, 8 Stunden Computer finde ich viel schwieriger. Die Frage ist, wie schaffen wir es, unser Urlaubsgefühl nicht gleich wieder zu verlieren?
Plus eins. Die Antwort.
Die Antwort kommt heute von Carola Kleinschmidt. Sie ist Autorin und Beraterin für Stressprävention und berufliche Entwicklung. Sie hat mehrere Ratgeber geschrieben, darunter gesünder arbeiten, besser leben und aus dem Vollen schöpfen. Das klingt doch gut. Hallo Carola.
Hallo Sonja, hallo Willem.
Wo warst du denn im Urlaub dieses Jahr und wie ging es dir nach deiner Rückkehr?
Ja, tatsächlich habe ich dieses Jahr 2x eine Woche Urlaub gemacht und dazwischen eine Woche zu Hause und fand das ganz schön gut. Also besser als 2 Wochen am Stück, was wir sonst meistens machen. Das fand ich interessant.
Ah, okay. Weil ich habe ja schon gerade erzählt, ich bin nach dem Urlaub wie so oft in ein kleines Loch gefallen, musste erst mühsam wieder in meine Alltagsroutine zurückfinden. Wie vermeidet man denn so einen Post-Urlaubsblues?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, je nachdem, wie man so drauf ist. Also zum Beispiel, du hast gerade, wenn man so ganz viel draußen war, dann wäre es interessant, genau die Qualität mitzunehmen in den Alltag. Zu gucken, kannst du vielleicht eine Mittagspause draußen machen? Kannst du vielleicht die erste Woche irgendwelche Tätigkeiten nach draußen verlegen? Mhm. Ne? Oder wenn manche Leute sagen, auch im Urlaub ist immer so schön, so morgens bisschen Zeit. Dann zu gucken, kann man diese Urlaubsqualität mit rübernehmen? Also das, was einen eigentlich am erholsamsten vielleicht erschienen ist im Urlaub, in den Alltag mitzunehmen, ist so ein Trick.
Würde das bei dir gehen, Willem? Könntest du dann aus der Fahrradwerkstatt raus und sagen, ciao Leute, ich mache jetzt eine Mittagspause draußen?
Ja, so grob würde es theoretisch gehen. Also ich könnte natürlich mich draußen hinsetzen, um eine Pause zu machen. Mhm. Aber zum Arbeiten könnte ich, glaube ich, nicht nach draußen gehen, weil im Prinzip man kann ja nicht die ganzen Werkzeuge mit rausnehmen. Ja. Guten Fahrradständer haben wir draußen im Innenhof, aber auch nur zum Reinigen vom Rad. Gut, ich versuche immer schon zur Arbeit zu laufen, das ist immer schon so ein bisschen,
genau,
was man an der frischen,
ne,
Luft ist und um dann nach Hause zu laufen. Aber so grob, aber auch nur so ein bisschen geht das.
Ja, Carola, ich glaube, das kommt ja ganz auf den Beruf an. Ne? Also ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, bin dann mit meinem Laptop noch draußen, ich muss halt ganz viel am Computer, kann ich dann auch draußen machen. Aber geht ja nicht in allen Jobs. Die Herzchirurgin kann auch nicht schlecht sagen, jetzt mache ich heute draußen. Ne?
Nee, die könnte höchstens zum Beispiel sagen, ich laufe zum Beispiel ein Stückchen zu Fuß. Ne? Also es geht so ein bisschen um die Qualität dessen, was man eben erholsam findet.
Ja.
Und ganz viele Leute finden eben entweder Natur, Erholung, schöne Begegnung oder ein bisschen Zeit haben.
Ah, ja, ja.
Erholsam. Und diese Qualität so ein bisschen mit rüberzunehmen, kann dafür sorgen, dass wir diese Erholtheitsgefühle so ein bisschen länger haben. Aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch der Übergang zwischen Urlaub und Arbeiten. Willem hat es gerade schon gesagt, ja, du bist so voll in den Job reingeknallt. das hat man so richtig in Studien nachgewiesen, dass das manchmal noch stressiger ist als vor dem Urlaub.
Ach du je.
Ne? Weil man so diesen Wechsel so hart hat.
Ja.
Und da wäre wirklich der Trick, man versucht vielleicht einen Tag noch dazwischen zu haben. Ne? Also zwischen Urlaub zurückkommen und Job, wo man so ein bisschen gnädiger reinsurft.
Ja, wo man nur die Wäsche wäscht und den Kühlschrank wieder auffüllt.
Ja, oder nochmal durch die eigene Stadt radelt. Ja. Und
ich werde jetzt schon wieder ganz wehmütig. Carola, hat so ein Gefühlstief nach dem Urlaub vielleicht auch was Gutes? Will uns das was sagen oder zeigen? Zum Beispiel, dass der Urlaub einfach super war?
So kannst du das natürlich interpretieren. Ne? Gefühle zeigen uns ja immer irgendwas und dann ist die Frage, wie wir es entschlüsseln.
Mhm.
Also manche Leute merken ganz klar, was sie eigentlich richtig stört.
Ja.
Also zum Beispiel diese E-Mail-Flut. Und dann könnte man natürlich konstruktiv damit umgehen und sagen, okay, wenn mich die E-Mail-Flut so stört, was kann ich tun? Zum Beispiel doch verabreden mit einer Kollegin, dass bestimmte E-Mails auch bearbeitet werden, während ich nicht da bin.
Mhm.
Oder einen klaren Reminder reinsetzen, der sagt, die E-Mails werden nicht bearbeitet. Bitte melden Sie sich nach dem so und so vielten nochmal mit Ihrem Anliegen.
Mhm.
Ja, damit man gar nicht dieses so. Oder du merkst, ich komme rein und sehe die eine Kollegin und denke, boah, da gibt es einen Konflikt.
Aha.
Dann das als Anzeichen nehmen, okay, da muss ich echt mal ran.
Also ist eigentlich diese Urlaubszeit, der Kontrast, den man da hat, der Tapetenwechsel ganz gut für so ein Reset, um nochmal anders auf alteingefahrene Dinge zu achten. Verstehe ich das richtig?
Genau, so kannst du es nutzen. Ne?
Mhm.
Also das ist eben die konstruktive Nutzung. Du kannst natürlich auch sagen, das ist immer der gleiche Scheiß bei der Arbeit. Ne? Das wäre so ein bisschen unkonstruktiv, zu gucken, was will mir das wirklich sagen. Und ich denke, so ein kleiner Urlaubsblues ist genau, was du sagst. Der Urlaub ist ja auch schön im Kontrast.
Ja.
Wenn wir jetzt aber sehen, Leute, die immer frei haben, weil sie zum Beispiel gerade keinen Urlaub, weil sie keine Beschäftigung haben oder weil sie nach der Schule vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen oder wie auch immer, Menschen, die vielleicht aus anderen Gründen nicht berufstätig sind, die sehnen sich auch manchmal mehr Struktur und Aufgaben. Ne?
Eine Frage habe ich noch, Carola, zum Schluss. Wenn man jetzt nochmal andersrum denkt, wie gestalte ich denn meinen Alltag am besten, damit ich vielleicht gar nicht erst so ausgebrannt, wie viele in den Urlaub fahre?
Also gibt es tatsächlich so ein paar Faustregeln. Eine ist zum Beispiel, dass wir eigentlich im ganz normalen Job so alle 90 Minuten eine kleine Pause brauchen.
Mhm.
Sprich, mal rausgehen, mal die Blick schweifen lassen, mal was trinken, mal was essen. Das zeigt sich echt in Studien, dass man dann abends weniger erschöpft ist.
Mhm.
Wenn man abends weniger erschöpft ist, hat man mehr Energie für seine Freizeitgestaltung oder für seine Familie oder seine Hobbys. Und dadurch sinkt der Pegel auch unter der Woche gar nicht so ins Minus, Minus, Minus. Ne? Und das heißt natürlich, am Wochenende kann ich vielleicht sagen, ich nehme mir einen Tag mit eine Fahrradtour und fühle mich schon ziemlich schnell in so einem Urlaubsmodus.
Mhm.
Also das heißt, mein Energiepegel sinkt gar nicht so, wenn wir Pausen machen. Natürlich kann man zum Beispiel auch sagen, ich plane in meinem Urlaub schon mal die nächste kleine Auszeit.
Ah ja, schon die nächste kleine Urlaubsinsel muss in Sicht sein.
Ja, auch um dieses Gefühl gar nicht so ganz zu verlieren.
Mhm.
Das kann hilfreich sein.
Das sagt Carola Kleinschmidt. Sie ist ihres Zeichens Autorin und Beraterin für Stressprävention und berufliche Entwicklung und hatte viele gute Tipps und Kniffe für uns. Vielen Dank, Carola.
Danke euch. War sehr schön, mit euch kurz zu plaudern.
Gleichfalls. Bis bald. Tschüss.
War schon erholsam.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Fast wie Urlaub. Willem, bevor ich dich für heute entlasse, bevor wir uns verabschieden, also 1600 Kilometer Bikepacking, Urlaub zu zweit, das macht was mit einem, das haben Sie vielleicht selber auch gemerkt anhand unserer Erzählung. Was hast du über dich gelernt?
Gelernt über mich habe ich, dass natürlich die Distanzen jetzt mir nicht mehr so schwer fallen wie vielleicht auch früher.
Mhm.
Das Reden, dass man vielleicht auch ab und zu mal nicht reden muss, dass auch mal entspannt ist, einfach mal nicht zu reden, einfach mal auf die Natur zu gucken. Und auch nicht ständig auf den Tarot zu gucken. Und ja.
Ich habe über mich gelernt, dass ich viel mehr schaffe, als ich mir zutraue. Ging das dir auch so?
Ja, schon. Man traut sich, man versucht sich immer ein bisschen weniger zuzutrauen und dann da denkt man sich irgendwann, naja, irgendwie hätte man doch mehr machen können.
Ja,
da hast du recht.
Ich bin gespannt, wo wir nächstes Jahr hinfahren.
Ja.
Dann lade ich dich wieder ein. Und bis dahin morgen 6 Uhr Intervalltraining, ne?
Genau, 6.30
Uhr. 6.30 Uhr. Tschüss, Willem, vielen Dank.
Ciao.
In unserer zweiten Podcast-Folge dieser Woche geht es um die Sehnsucht nach dem Auswandern und um die große Frage, wie wäre unser Leben geworden, wäre es anders verlaufen? Markus ist mit Anfang 20 nach Kolumbien übergesiedelt und wollte sich dort ein Leben aufbauen.
Und dann sind wir dann im Herbst 78 mit Bahama Icelandic Airlines über Reykjavik und Nassau in Bahamas Richtung Kolumbien geflogen. Ja, und das war schon ein Wahnsinnserlebnis, also, weil ich mir vorher nicht vorstellen könnte, dass ich auch zu der kleinen Gruppe von Menschen gehören könnte, die auch über den großen Teich fliegen. Ne?
Was hinter dem großen Teich auf Markus gewartet hat, das erzählt er Ihnen selbst. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Autorin unserer Miniserie Anne-Sophie Schmidt, Technik Frank Klein, Producerin Bettina Conradi und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier Utz Dreger. Viel Spaß, bis dahin, tschüss.